Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, wie kann ich Verständlichkeit messen im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes? Aber natürlich generell, wie kann ich Textverständlichkeit messen? Das ist ja ein Abschnitt, der wenig beachtet wird bislang im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und in der Verordnung, dass Texte im Nutzungskontext verständlich sein müssen. Das gilt dann auch für Anleitungen, für Produkte, die betroffen sind. Es sind ja ganz viele Produkte betroffen, über die wir nicht sprechen, weil wir generell relativ wenig mit Hardware zu tun haben. Also selbst DSL-Modems und solche Dinge müssten eigentlich barrierefrei gemacht werden. Aber wir programmieren schon DSL-Modems, von dem her sprechen wir nicht darüber. Aber die Anleitungen dafür müssten eigentlich gut lesbar und verständlich sein. Im Nutzungskontext, das heißt in dem Kontext, in dem sie stehen. Und das ist natürlich eine butterweiche Formulierung. Also was heißt Nutzungskontext? Und ist das jetzt ein Maßstab oder kann jeder machen, was er will? Im Augenblick gilt eher Letzteres. Soweit ich weiß, ist tatsächlich auch eine Norm in Arbeit oder ein Standard, was visuelle Lesbarkeit angeht, auch für Produktverpackungen und so weiter. Aber der ist auf jeden Fall nicht draußen und der wird mit Sicherheit auch nicht Ende Juni draußen sein. Insofern kann man das erstmal ignorieren. Die große Frage ist, wie kann man Verständlichkeit überhaupt bewerten? Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Einmal die quantitative Analyse und die qualitative Analyse. Ich fange mal mit der qualitativen Analyse an. Die qualitative Analyse heißt, dass ich mir wirklich den Text angucke und den anhand einer bestimmten Metrik bewerte. Im Prinzip ist es so ähnlich wie ein Barrierefreiheitstest für eine Webseite. Da kann ich ja auch einfach ein automatisches Tool drüber laufen lassen. Das würde ich als quantitative Analyse bewerten. Das heißt, da wird einfach eine Statistik generiert, so und so viele Komponenten sind vorhanden, so und so viele Fehler wurden gefunden im Rahmen der Metrik und so weiter. Das heißt, da muss erstmal niemand sich die Webseite überhaupt angucken, sondern das Tool macht das automatisch. Und die qualitative Analyse heißt, dass man sich wirklich den Text anguckt und sagt, das und das und das ist nicht verständlich oder es ist verständlich. Das Problem mit der qualitativen Methode ist, dass je nachdem, welche ExpertIn drauf guckt, unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das heißt, ExpertIn A kann den Text besser bewerten als ExpertIn B, obwohl sie die gleiche Metrik finden. Auch aus der Nutzungsperspektive kann es, wenn ich zwei, sage ich mal, Personen aus der Zielgruppe heranziehe, dann können die Ergebnisse dieser beiden Personen durchaus unterschiedlich sein. Deswegen habe ich auch durchaus Probleme oder Schwierigkeiten mit diesem Ansatz der leichten Sprache, dass man sagt, es sollen Personen aus der NutzerInnengruppe die Texte bewerten. Klingt erstmal nach einer guten Idee, aber es bleibt ja dann immer noch subjektiv, was sie da bewerten. Und es ist ja in der Regel dann wahrscheinlich nicht so, dass ich dann die Person als Testperson nehmen werde, die größten Herausforderungen hat, also ganz große Schwierigkeiten hat, weil sie wahrscheinlich auch mit einem deutlich einfacheren Text nicht zurechtkommen würde, sondern ich nehme da vielleicht Leute, die sogar besonders fit sind, weil die müssen ja zum Beispiel basale Lesefähigkeiten haben. Ein Text zu erfassen, der einem vorgelesen wird und dann auch Verständlichkeit zu bewerten, das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Vielleicht generell zum Thema BFSG-Texte. Es ist ja so, dass die Texte, die im Kontext des Produktes stehen, barrierefrei sein müssen. Also in unserem Kontext, wir haben ja hauptsächlich mit Online-Shops und Banken zu tun. Und da müssen die Texte verständlich sein, die mit diesem Abschluss des Verbrauchervertrages im Zusammenhang stehen. Die müssen verständlich sein. Die anderen Texte müssen nicht verständlich sein, die nicht unmittelbar damit im Zusammenhang stehen. Das geht halt aus diesem BFSG hervor. Der einzige Bereich, wo aktuell wirklich eine konkrete Vorgabe besteht, sind Banken. oder der ganze Finanzbereich, da ist tatsächlich vorgegeben, dass das Sprachniveau B2 nicht überschritten werden soll. Das ist dieses B2 kommt aus diesem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachenlernen. Also im Prinzip ist da definiert, was jemand können muss, der, weiß ich nicht, auf akademischem Niveau die eine Fremdsprache spricht oder auf, ich sag mal, normalen Niveau und so weiter. Und B2 ist da relativ hoch. C1 wäre so, ich sag mal, AkademikerInnen-Niveau und B2 ist da wahrscheinlich da wenig drunter. Also es ist auf jeden Fall weiter weg von der Alltagssprache. B1 wäre so die Alltagssprache, vielleicht ein bisschen komplexer, aber immer noch im Rahmen des Verständlichen, und B2 ist dann schon ziemlich weit. Das Ganze finden wir auch im Paragraph 17 der BFSG-Verordnung. Da wird dann geregelt, welche speziellen Anforderungen an Banken bzw. Bankdienstleistungen zu erfüllen sind. So, wie gesagt, qualitative Methoden, ich komme damit auch immer durcheinander. Qualitative Methoden haben ihre Schwierigkeiten, haben sicherlich ihre Berechtigung, aber da gibt es eine ganz große Herausforderung, gerade was die Objektivität und die Vergleichbarkeit angeht. Und aus meiner Sicht sind da quantitative Methoden deutlich besser. Quantitative Methoden haben den Vorteil, dass sie objektiv sind, dass sie vergleichbar sind und dass man Fortschritte wirklich auch objektiv messen kann. Es gibt hier kostenpflichtige Tools. Ich glaube, die Wortliga und Capito sind so die Marktführer in Deutschland. Muss man nicht unbedingt kennen. Das ist eher was für die einfache und leichte Sprache-Nerds, zu denen ich auch nicht gehöre, weil ich da einfach raus bin auf dem Thema. Aber die gibt es. Wie gesagt, kostenpflichtig oder das ist, glaube ich, so auch so ein Freemium-Ding. Also man kann so und so viele Wörter sich kostenlos, glaube ich, übertragen lassen und dann kostet es irgendwann Geld oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es aber auch kostenlose Indizes, und ein bekannter Index, das ist der Singular, ist zum Beispiel der Flash-Index oder Flash-Kinkade. Das ist ein Index, der relativ bekannt ist im angloamerikanischen Raum. Der ist oder war zumindest früher in Word auch integriert. Keine Ahnung, wie es aktuell ist. Und wir finden aber auch jede Menge Online-Tools, die genau diesen Wert ausrichten können. In Deutschland bekannter ist der Lesbarkeitsindex, LEX. Und den hätte ich auch vorgeschlagen zu verwenden. Die Methoden bei diesen Indizes ist eigentlich immer ähnlich. Man guckt sich wirklich die Satzlänge an und die Wortlänge, also wie viele lange Wörter gibt es, wie viele lange Sätze gibt es und noch ein paar andere wenige Parameter, und daraus wird dann ein Wert generiert. Und anhand dieses Wertes kann man dann ermitteln, dieser Text ist zum Beispiel für Personen der 10. Klassenstufe geeignet oder für Personen der Hochschulreife geeignet und so weiter. Und dieser LDX, der ist auch in Deutschland verfügbar. Da kann man auch sich gut mit Online-Tools ausrechnen lassen. Das ist halt speziell für die deutsche Sprache optimiert. Bekanntermaßen ist ja die deutsche Sprache ein bisschen schwieriger. Was das Thema angeht, zum Beispiel gibt es hier längere Sätze, standardmäßig, aber auch längere Wörter. Komposita, das ist ja so ein typisches Markenzeichen des Deutschen. Und das gibt es im Englischen nicht. Da gibt es kürzere Wörter oder kürzere Sätze. Und deswegen sind diese Indizes wie Flash oder Flash-Kinkade für die deutsche Sprache nicht optimiert oder nicht optimal, sagen wir es mal so. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man sich einmal für einen Index entschieden hat, sollte man den immer beibehalten, wie gesagt, wegen der Vergleichbarkeit. Der LEX unterscheidet zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zum Beispiel ist 25 sehr gut verständlich, 35 ist noch okay, größer als 45 ist dann schon ein höherer Schwierigkeitsgrad, und wenn es höher als 55 ist, dann ist es extrem schwierig. Und wenn man das in den Rahmen übersetzt, in diesen europäischen Sprachrahmen, den ich gerade erwähnt habe, dann würde schon 40 oder 40 oder höher schon als B2 eingestuft. Und C1 wäre 50 oder höher. Das heißt, wenn man einen Wert von 50 oder höher hat, dann wäre man schon auf dem Niveau von auf jeden Fall gehobeneren Gesprächen. Ich glaube, Professorinnen und Professoren sind dann auf dem Niveau C2. Das heißt, das versteht kein Mensch mehr. Kein normaler Mensch zumindest. Und das heißt im Endeffekt, dass man einen Wert zwischen 40 und 50 anstreben sollte. Das klingt jetzt schwieriger, als es ist tatsächlich. Also ich habe mir ein paar Texte angeguckt mit dem LEX. Wie gesagt, der ist kostenlos verfügbar. Da gibt es einige Online-Tools, wo ihr das mal checken könnt. Und da habe ich mich natürlich meine Lieblingstexte angeguckt, nämlich AGBs. Und die bewegen sich so alle im Bereich Mitte 50, also zwischen 50 und 60. Das heißt, sie sind ein bisschen drüber, also Mitte 55 habe ich gesehen. Das heißt, sie sind gar nicht so weit weg von diesem zwischen 40 und 50. Genau, und das ist eine ganz gute Möglichkeit, um die Verständlichkeit zu messen, zu vergleichen auch, wie sind andere Banken aufgestellt. Also wenn die Texte öffentlich verfügbar sind, da kann ich sie einfach rauskopieren und dann gucken, wie sie da aufgestellt sind. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, um dann auch den Fortschritt zu messen. Also wirklich zu gucken, ich habe den Text verbessert oder verbessern lassen. Das sind ja meistens Rechtstexte, die sehr kompliziert sind. Dann kann ich ihn nochmal durch die Legal-Schleife laufen lassen, also JuristInnen drauf gucken lassen, ob das noch alles okay ist. Das muss ja passieren, gerade in dem Sektor. Und dann kann ich sagen, okay, wir haben jetzt einen Wert von 48 und so weiter und dann passt es soweit. Dann abschließend noch ein paar allgemeine Kommentare zu diesem Thema quantitative Verständlichkeitsmessung. Natürlich ist ein Text nicht automatisch verständlich, wenn ich auf lange Wörter verzichte und Sätze kürze. Auf jeden Fall sind kürzere Sätze schon mal eine Erleichterung. Gerade für Personen die Deutsch nicht als Muttersprache haben, aber auch für Personen, die größere Leseschwierigkeiten haben. Die haben ganz große Schwierigkeiten, so lange Sätze zu verstehen. Einfach, weil sie mit dem Lesetempo vielleicht Herausforderungen haben. Die haben vergessen, wie der Satz angefangen hat, wenn sie am Ende angekommen sind. Insofern muss man da immer vorsichtig sein. Also ein Text, der den Wert 49 hat, ist nicht automatisch besser verständlich als jemand, ein Text, der den Wert 55 hat. Wie gesagt, es gibt auch bisher keine Richtlinie oder Hinweise darauf, wie und ob überhaupt Verständlichkeit von Texten durch die Marktüberwachungsstellen gemessen wird. Das ist echt so eine Blackbox. Man weiß überhaupt nicht, was sie eigentlich veranstalten gerade, ob die überhaupt arbeiten oder ob sie Ende Juni fertig sind und schon mal irgendwas bereitstellen können. Ob sie das überhaupt nachmessen werden, keine Ahnung. Aber man sollte natürlich immer darauf vorbereitet sein. Ich gehe davon aus, dass da irgendwas passieren wird. Und ich gehe ziemlich stark davon aus, dass da sehr viel automatisiert gemessen wird, gerade im Verständlichkeitsbereich. Aus dem einfachen Grund, kein Mensch hat dort die Zeit, sich die Texte wirklich durchzulesen und zu gucken, ob die verständlich sind. Wie gesagt, da sind einfach diese relativ simplen, objektiven Metriken deutlich einfacher in der Anwendung. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, ihr seid mit Lix oder mit Flash oder was auch immer sie verwenden werden, seid ihr auf Wert X und ihr solltet aber lieber Wert Y haben. Das wird aus meiner Sicht passieren. Generell ist es aber auch so, dass die Lesbarkeit auch nur bei längeren Texten gemessen werden kann. Also für einen einzelnen Satz macht es wenig Sinn, auch für zwei Sätze oder drei Sätze. Kann man drüber nachdenken, aber macht nicht so richtig Sinn, sondern da muss schon irgendwie ein, zwei Absätze müssen da auf jeden Fall vorhanden sein. Wo es gar keinen Sinn macht, sind Labels, also Formularbeschriftungen und Überschriften, aber dafür gibt es ja eigene Vorgaben aus der WCAG, das heißt, da müssen wir gar nicht auf den Lesbarkeitsindex gucken, sondern das wird im Rahmen einer normalen Barrierefreiheitsprüfung, also einer qualitativen Barrierefreiheitsprüfung, durchaus untersucht und dann kann man sagen, okay, das Label oder die Überschrift ist verständlich oder angemessen. Zusammenfassend kann man sagen, die Verständlichkeit wird auf jeden Fall ein wichtigeres Thema. Das ist eigentlich ganz seltsam, dass sich die Leute, die Verantwortlichen, also jetzt die Kunden, vor allem die Online-Shops und Banken bisher vor dem Thema gedrückt haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Thema Texte, gerade die rechtsrelevanten Texte, also sowas wie Anleitungen, aber vor allem AGBs und Datenschutzbedingungen, dass die sich alle, dass die alle von Legal, also von der Rechtsabteilung geschrieben werden. Und tja, die Rechtsabteilung, die hat ihre eigene Sprache, die außer ihnen keiner versteht. Das ist ja bei den Barrierefreiheitsgruppen auch so. Wir haben auch unsere eigene Sprache, die außer uns keiner versteht. Also mich versteht auf jeden Fall niemand. Aber das kann ja auch an anderen Dingen liegen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und diese Indizes sind halt eine ganz gute Möglichkeit, um die Sprache zu messen, um es objektiv zu machen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ja, die Indizes haben teilweise unterschiedliche Gewichtungen, aber dadurch, dass sie alle auf statistischen Methoden basieren und alle ähnliche Statistiken benutzen oder alle ähnliche Kennwerte benutzen, Satzlänge, Wortlänge, bla bla bla, werden die wahrscheinlich nicht so stark voneinander abweichen. Deswegen ist, ich sage jetzt nicht, dass es unwichtig ist, welchen Index man verwendet, aber einen dieser gängigen, den kann man auf jeden Fall verwenden und dann sollte man den immer auch beibehalten. Und natürlich auch dokumentieren, dass man das gemessen und optimiert hat. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr den Podcast hilfreich fandet und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.